schon lange, lange bevor Hitler an Nero pulte und die Christen durch Georgi Dimitrov ersetzend den Reichstagsbrand den Kommunisten in die Schuhe schob, hatte sich unter allen, die was erreichen wollten, herumgesprochen, dass die erste Frage, die sich jemand stellt, dem es dreckig geht, nicht lautet, wer hilft, sondern wer ist schuld. Der etwas unwuchten gaußschen Glocke der Intelligenzverteilung unter den Menschen ist es geschuldet, dass die im Allgemeinen mehrteilige Beantwortung dieser Frage genau n-1 Antworten zu viel hat, um den Geschädigten einzuleuchten, weshalb es wichtig ist, dass die postulierte Antwort aus genau einem Substantiv optional Artikel besteht, womit man die linken Dreiviertel genannter gaußschen Glocke vollends glücklich macht. Das darauf folgende Komma weil formuliert man mit möglichst silbenreichen Mambo-Jumbo, damit der sich klüger wähnende Teil der Bevölkerung sich klüger fühlen kann. Fertig ist die Hosentaschendiktatur. Wer ist schuld? Im Chor die Christen, die Juden, die Moslems, die Banker, die Globalisierung. Diese extreme Vereinfachung zeitigt historisch gut erkennbar nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen die von der Mehrheit gewünschten Ergebnisse wie Glück, Wohlstand oder gar Frieden. Mir fällt gerade so Hitler ein und damit hört es an sich schon auf. Was leider nicht verhindert, dass The Blame Game der Standardmodus operandi nahezu jeder politischen Operation ist, der Tenor nahezu jeder politischen Publikation, ja mit drei Bieren im Kopf nahezu jeder politischen Diskussion. Wir sind also dankbar und voller Respekt, wenn sich ein Autor hinsetzt und vorsätzlich ein Buch schreibt, das komplett auf Schuldzuweisungen verzichtet. Das Buch heißt Capital im englischen Original, es ist von John Lancaster und wir müssen zunächst wieder einmal dem deutschen Verleger und seinem titelgebenden Übersetzer einen kräftigen Klaps auf den Hinterkopf schelten. Das Buch heißt hierzulande Kapital, was so dicht dran ist, dass wir noch einen leichten hinterherhauen müssen. Capital im Englischen steht natürlich für die Geldmittel, die man hat, um damit noch mehr dergleichen herzustellen, aber auch für Hauptstadt, was selbst dem ignorantesten Übersetzer nicht entgehen kann, spielt das Buch doch einzig und allein in London, bekanntermaßen die des noch Vereinigten Königreiches. Wie schwer also ist es, das deutsche Buch Kapitale zu nennen, sowohl Hauptstadt, Einzahl im Deutschen als auch Mehrzahl der genannten Geldmittel, denn das passt wie die Faust. Es gibt in Capital nicht nur eine handelnde Person mit eben diesen liquiden Mitteln. Fast jeder hat, kommend und verschwindend, nicht unerkleckliche Summen an der Hand, es hätte so schön gepasst. Capital also spielt in den Jahren 2007 und 2008, kurz vor, während und nach der Finanzkrise eben dieser Jahre in London. London ist die Hauptstadt des Commonwealth, der ehemaligen Kolonien des britischen Empire. Bürger dieser ehemaligen Kolonien haben Privilegien, was die Einreise in die UK betrifft, aber auch als EU-Mitglied ist das Vereinigte Königreich vor allem für Osteuropäer ein begehrter und erreichbarer Arbeitsplatz. Die City of London als Finanzhauptstadt Europas zieht Kapital an wie keine zweite Stadt in Europa und mit der Deindustrialisierung Großbritanniens entstand in London eine Menge Bauland, was es den Gewinnern am Kapitalmarkt ermöglichte, ihren Portfolios Investitionen in Immobilien gleich um die Ecke hinzuzufügen. London wurde die ethnisch wie sozial diversifizierteste Stadt Europas. Idealer Platz der Handlung also für einen Autor, der sich die Gewinner und Verlierer der Globalisierung vornimmt, den Verlierern ein Anwalt ist, Schuldige beim Namen nennt und Schlüsse für die Zukunft zieht. Kurz für einen anderen Autor als John Lancaster. Lancaster, Jahrgang 62 und als Journalist schreibend für alles, was im linksliberalen englischsprachigen Raum Rang und Namen hat, Guardian, New Yorker, London Review of Books etc., behält sich solcherlei Analysen für sein Tagesgeschäft vor und nimmt sich stattdessen den Backdrop London für etwas, was weniger ein Roman mit Exposition, Höhepunkt und Katastrophe ist oder was sonst der Grundkurs kreatives Schreiben so verordnet. Nein, Lancaster schreibt eine Novelle, die, wenn dann eher an Filme wie Smoke oder Menschen im Hotel erinnert. Eine Handvoll Akteure, die verbunden sind durch, zufällig wie in Paul Austers Smoke, einen Eckladen und die dort beginnende Straße Pappy's Road. Sie sind Bewohner oder Besitzer von Häusern, sie renovieren in diesen, sie betreiben besagten Eckladen, sie klemmen Strafzettel unter die Scheibenwischer von Autos, die auf der Pappy's Road ohne Anwohnerparkausweis parken. Sie kommen aus London, Polen, Pakistan, Ghana und Nigeria, sie sind alles von fucking rich bis bloody poor. Pappy's Road ist eine altehrwürdige Straße mit Häusern aus viktorianischer Zeit. Wenn es so etwas gibt wie eine prototypische Londoner Straße, hier haben wir eine. Die Häuser für die aufstrebende Mittelklasse im 19. Jahrhundert entworfen, Händler und andere zu Geld gekommene, die sich das erste Mal eine Hausangestellte leisten können, sind großzügig, ohne protzig zu sein, nichts für Fabrikarbeiter, aber lange noch nichts für Fabrikbesitzer, geschweige denn Sirs and Dames. so wird der Eckladen von Pakistanis betrieben. In Nummer 42 wohnt eine 80-jährige Lady seit mehr als 60 Jahren. Aber weil solche Häuser in der Innenstadt in London derart an Wert gewonnen haben, residieren gleich daneben ein Abteilungsleiter einer Bank mit seiner konsumgeilen Trophyfrau, die sich Ende 2007 fragt, ob er endlich die Millionenmarke knackt. Für seinen Jahresbonus. Was dachtet ihr? Manche Häuser stehen ganz leer, vollständig renoviert und ausgebaut, versteht sich, in dem Fall wartend auf den jungen, millionenschweren Einkauf eines Premier League Fußballclubs, einem 17-jährigen Ghanaer, wie er staunend mit dem schwarzen Cap durch die für ihn unglaublich grüne City of London gefahren wird. In Schuss gehalten oder wertsteigend renoviert werden Häuser wie diese von Handwerkern wie Bogdan aus Polen, der eigentlich Zbigniew heißt, aber wer kann das schon aussprechen? Bogdan also. Die Kinder der Anwohner werden betreut von Kindermädchen wie Matja aus Ungarn und der gut bezahlte persönliche Betreuer des jungen ghanaischen Arsenal-Spielers Mickey erhält die Parking-Tickets an seinem Aston Martin, von Politessen ohne Arbeitserlaubnis geklemmt, wie Quentina aus Nigeria. Den Einwohnern der Pepys Road geht es gut. Wenn man sich unterhält, geht es meist darum, um wie viel der Wert der Eigentumswohnung gestiegen ist. Aber jeder hat seine Probleme. Der Banker rechnet durch, wie viel Bonus er braucht, um die laufenden Kosten zu decken. Zum größten Teil verursacht durch seine Frau. Der pakistanische Eckladenbesitzer macht sich Sorgen um seinen Bruder, der, wenn er Schicht hat, die Tittenmagazine und den Alkohol versteckt und auch sonst nicht ganz koscher oder besser halal agiert. Der Vater des jungen Fußballers hat Heimweh, der Politesse droht die Abschiebung, die einsame alte Frau ist einsam. Dazu kommt, eines Sommertages gerät die Straße gemeinschaftlich in Unruhe, als jeder Anwohner eine Postkarte mit einem Bild seiner Haustür erhält, Bildunterschrift »We want« what you have. Nun liest der Rezensent, wenn immer es geht, vor dem Aufschlagen eines Buches weder Klappentext-Einführung noch gottbehüte Rezensionen. Im Fall von Capital wäre das dem Buch fast zum Verhängnis geworden. Denn einer fast schon zu langen Einführung in die Geschichte der Pepys Road à la Bill Bryson folgt besagter mysteriöser Aufreger »We want what you have« und mit dem Wissen von heute über Börsencrash, Immobilienbubble und Occupy-Bewegung liest man Capital zunächst wie einen Politthriller. Man will Aufklärung, Aktionismus, Klassenkampf. Was man bekommt, ist Kapitel für Kapitel für Kapitel Einsichten in das Leben von Londonern. Boring, wenn es nicht interessant wäre. Hochinteressant. Selbst ohne meine vorhandene Liebe zu Büchern, die mich Menschen, Familien, Gruppen beim Zusammenleben zusehen lassen, versetzt mich das äußerst entspannte Erzähltempo Lancasters in genau die Stimmung, die mich wohlfühlen lässt in einem Buch. Wo ich mich den ganzen Tag schon freue, mich abends wieder auf die Pepys Road zu begeben, in die Fenster zu schauen, mich mit an den Küchentisch zu setzen, der Politesse die Straße herunter zu folgen. Und so kommt man dazu, das Tempo zu akzeptieren, den Spannungsbogen mit seiner kaum merklichen Krümmung manchmal einfach zu vergessen. Aber natürlich brodelt es. Wenn jemand stalkt und irgendwie damit droht, den Bewohnern der Pepys Road die Wohnung streitig zu machen, bringt das tiefsitzende, fast animalische Ängste im Leser hoch. Wer hat nicht schon mal den Kick in der Magengrube verspürt, wenn er Post vom Vermieter bekommt? Dazu ist es mittlerweile 2008, September, Börsencrash, die Welt geht unter. Die Anschläge vom 7.7.2005 in London sind auch nur wenige Jahre her und wenn sich beim Bruder des Eckladenbesitzers ein dubioser Dschihadist einmietet, weicht das wohlfühlende Bauch einer Beklemmung, wie sie auch die Protagonisten auf und um die Pepys Road haben. Doch Lancaster hetzt nicht, lässt uns im Unbestimmten. Der Roman deckt zwei Jahre im Leben der Protagonisten ab und die wollen erzählt sein. Menschen verlieben sich, sterben, leben sich auseinander, entdecken sich neu. Jede Familie hat ein existenzielles Problem, dem sich ganz wunderbar eindeutig in 3-4 Seiten eine stimmige Ursache zuweisen ließe. Der reiche Banker hat es nicht besser verdient, der Dschihadistenfreund sowieso nicht, der Pole muss ja nicht in Großbritannien arbeiten, der Fußballer hat sein Geld rein, was regt er sich auf? Man würde sich in vielem eingestehen müssen, dass die Antworten, die einem spontan in 140 Zeichen in die Timeline laufen würden, nur irgendwie stimmten. Und hilfreich wären sie gar nicht. Die Protagonisten jedoch nehmen sich Zeit. That's life, was bleibt einem anders übrig? Keep calm and carry on. Sie bleiben ruhig, verzweifeln nicht, sie lösen, kämpfen, helfen und sind am Ende auf dem besten Wege, ihre Leben in den Griff zu bekommen. Wir wollen ja nicht spoilern. Das alles erzählt, um sublim unruhig zu machen, aber insgesamt sehr ermutigend, anregend, nachdenklich stimmend, sehr britisch, sehr angenehm. Sehr unangenehm oder wenigstens unbequem wäre es, fände sich ein deutscher Lancaster, der die Story nach Berlin forderte oder nach Passau oder gar nach Freital. Was ein Grauen. Wir müssten unsere praktischen Shortcuts in der Beurteilung uns fremder Menschen, die wir doch alle genau kennen, überdenken. Der Ausländer-Wohnheimsgaffer mit der krebskranken Tochter. Oder der seine Frau Kopftuch wie Einkaufstüten tragen lassende Syrier, der seit der Pubertät weiß, dass er schwul ist. wurde der Chef des Autohauses, den seine Frau jeden Montag zu Pegida schleppt und der die ganze Zeit Angst hat, seine Geliebte entdeckt ihn mal in der Tagesschau. Letzte Sendung ging es mir um die Hardcore-Nazis, die Verlierer, die nicht anders können, in Dörfern mit 25% NPD-Wahlanteil. Die, die man verloren geben muss und in Ruhe lassen soll. Man soll sich um die kümmern, die kommen, darauf hoffend, dass die nächste Generation ein bisschen schlauer, weiser, toleranter wird. Die Zustimmung in der Studio B-Runde war nicht vollumfänglich. Nach dem Lesen von Capital korrigiere ich mich und gehe gleichzeitig einen Schritt weiter. Man kann, sollte und darf nicht jeden augenscheinlichen Rassisten, jeden Pegidisten, AfD-Wähler unter ist halt so abhaken. Man sollte sich überlegen, ob man ihn genauso zweidimensional sieht, wie er einen selbst. Und sich am Ende ein bisschen darüber schämen. Die Rezension mag ein wenig zu politisch geraten sein, das sind die Zeiten. Aber das ist auch der Reiz von Capital. Man kann es als Stadtgeschichte lesen, man kann es als Lindenstraße lesen, man kann es als Kommentar zur Finanzkrise lesen. Hauptsache, man liest es. Und John Lancaster ist überhaupt meine Entdeckung des Jahres. Ein Autor, der als Journalist begonnen hat und mit der dort gewonnenen Einsicht in die Human Condition beste, tiefe und doch enorm lesbare Bücher schreibt. Letztes Jahr zum Beispiel veröffentlichte er ein höchstverständliches, politisch fundiertes und lustiges, ja wirklich, Wörterbuch der Finanzindustrie mit dem Titel How to Speak Money. Zwei Jahre davor schrieb er Capital, schon 1996, The Debt to Pleasure. Auf Deutsch, wie es deutscher nicht übersetzbar ist, Die Lust und ihr Preis. Ein Titel wie 5 Peitschenschläge. Es ist das aktuelle Buch auf meinem Kindle und die ersten Seiten ließen mich dauerlachen und 2 Essensrezepte in mein Evernote kopieren. Unmittelbare Höchstnot. Also lest mehr Bücher von John Lancaster.